SWR1 Baden-Württemberg. Leute der Woche.
Die US-Armee und alle anderen sind raus aus Afghanistan. Das Land gehört wieder jenen radikalen Fundamentalisten, die vor 25 Jahren im Namen des Islam und im Namen der Scharia angetreten sind und Terror und Tod gebracht haben. Die neue Herrschaft der Taliban und die Folgen für die Menschen, darum ging es auch in der SWR1-Leute-Sendung am Dienstag, als die Journalistin Shikiba Babori, die in Kabul auf die Welt gekommen ist und schon lange in Deutschland lebt, zu Gast bei Nicole Köster war.
Ich habe vereinzelt noch Kontakt, vor allem zu Kolleginnen in Afghanistan.
Sie haben Journalistinnen ausgebildet?
Ganz genau. Und die sehr panisch sind, also das sind die, die jetzt auf Listen stehen und raus wollen oder müssen, einfach wegen der Situation, weil die sehr prekär ist. Gerade für die Kolleginnen, die beim Fernsehen jetzt zum Beispiel auch gearbeitet haben. Man kennt sie nicht nur per Namen, sondern auch weiß man, wie sie aussehen. Und teilweise kursiert ja nicht nur, sondern auch die Taliban haben es tatsächlich ja auch so gemacht, dass die von Haus zu Haus gegangen sind und nach diesen Personen gesucht haben. Das heißt, es ist so ein Grundpanik unter den Menschen, was ich jeden Tag mitbekomme, was die mir erzählen. Und ja, was mich wirklich auch sehr berührt, ist natürlich zum einen die Tatsache, aber zum anderen auch, dass die Stimme von Mal zu Mal sich verändert, wenn ich mit denen spreche. Also man hört, wie die Menschen gebrochen und verzweifelt sind. Und das finde ich schon sehr schlimm.
Ja, wie die Menschen durch die Angst verändert werden, das war jetzt häufiger in der Berichterstattung zu hören. Was ebenfalls zu hören war, die Journalistin, die Sie gerade ansprechen, dass sie ein Berufsverbot haben, dass das Gehalt weiter gezahlt würde. Können Sie dazu etwas sagen?
Nee, das ist teilweise gar nicht so, weil gerade für die KollegInnen, die gearbeitet haben, als die Anschläge oder Drohungen zugenommen hat, haben viele Arbeitgeber, also die Sender, die entlassen, weil die Angst hatten, dass dadurch auch andere verletzt würden, aber auch, dass etwas deren Mitarbeitern passiert, was die natürlich nicht wollten. Deswegen haben die reihenweise die Leute entlassen, ohne dass die Lohn bekommen.
Die Lage ist so schwierig zu beurteilen. Teilweise war von einem vorauseilendem Gehorsam die Rede. Können Sie das in irgendeiner Form beurteilen? Weil ja so häufig auch die Rede davon ist, ja, die Taliban seien jetzt gemäßigter. Viele sind da skeptisch, weil sie andere Erfahrungen gemacht haben. Wie schätzen Sie die Lage ein?
Naja, ich meine, man kann jetzt nicht so von die Taliban sprechen.
Das die ist gibt es sowieso nicht, weil es unterschiedliche Gruppierungen sind.
Ganz genau. Es ist nicht so eine homogene Gruppe, aber auch das ist keine Tatsache, was wir jetzt neu haben, sondern auch das ist seit 2004, 2005 bekannt, dass das so ist. Und gemäßigte, ich glaube, der Westen hat sich das gewünscht, dass es so wäre, dass die gemäßigt wären, um einfach Gespräche führen zu können. Weil man teilweise auch schon erkannt hat, lange vorher schon, dass es nicht möglich ist, lange im Land zu bleiben. Aber dass es so gemäßigt wie der Westen die gerne hätte, haben die sich nicht gezeigt. Obwohl Lippenbekenntnisse ist da viel gemacht worden, aber in der Tat haben die sich anders verhalten.
Die Taliban sind genauso wie damals. Frauen müssen Burka tragen und dürfen ohne männliche Begleitung das Haus nicht verlassen, sagt die deutsch-afghanische Journalistin Shikiba Babori, die die Erzählung von den gewandelten Taliban 2.0 für ein Märchen hält. Im Gespräch mit Nicole Köster ging es dann auch um die Verlierer und um die Gewinner nach Ende dieses 20-jährigen Krieges.
Ja, das sind natürlich jetzt die Chinesen, die aus der Situation sehr profitieren, die USA als Verlierer sehen und auch das wirklich sehr für sich nutzen. Und überhaupt ist China ein sehr großer Nutznießer der Situation in Afghanistan. Die haben sich schon seit einigen Jahren schon, was die Bodenschätze Afghanistans betrifft, darauf gestürzt und holen das Beste für sich raus. Und klar, die versuchen auch mit den Taliban irgendwie so zu verhandeln oder auf dieser geschäftlichen Ebene, um einfach auch ihre Sachen machen zu können.
Ja, das heißt, sie streben freundschaftliche Beziehungen mit den Taliban an. Und vermutlich wollen niemand, der unterwegs ist von den 3,4 Millionen Afghanen, die außer Landes wollen, davon will niemand nach China.
Ganz genau, ganz genau. Und bei diesen ganzen also Fluchtwellen, die es aus Afghanistan gibt, muss man auf jeden Fall auch sehen, die Binnenflüchtlinge, die es in Afghanistan gegeben hat. Weil, wie gesagt, also in den Bezirken drumherum, in den kleinen Provinzen, gab es ja auch in den letzten 20 Jahren viele Unruhen und nicht nur das, sondern es gab auch Dürren, es gab auch also viele Leute, die einfach aus Hunger ihre Orte verlassen mussten. Und das sind auch fast 3 Millionen, die innerhalb des Landes sich aufhalten, die humanitär in einem sehr schlechten Zustand sind.
Jetzt ist die Verhandlungssituation vermutlich so schlecht, schlechter könnte sie nicht sein, dass man jetzt abhängig ist von den Taliban, wenn es um Verhandlungen geht. Welche Hoffnung haben Sie?
Ja, das ist ein bisschen in Anbetracht der Tatsache sehr schwierig, es bleibt im Moment nicht anderes aus. Man muss jetzt mit denen sprechen, aber man sollte aber endlich mal diese Hilfen, die anstehen, die im Moment jetzt gesperrt sind, sollten sie jemals rausgehen, dass man die wirklich jetzt konsequent an Bedingungen knüpft und sie nicht auszahlt, wie es in den letzten 20 Jahren passiert sind und die Sachen nicht ihre Projekte erreicht haben.
Ja, es hat sehr viel Korruption im Land gegeben. Wie kann es davor einen Schutz geben? Womöglich nicht unter den Taliban.
Aber naja, diese ganzen Milliarden, die teilweise halt, wie gesagt, bedingungslos reingegangen sind, die haben sehr viel dazu beigetragen, dass die Korruption so nach oben gegangen ist. Ohne diese vielen Milliarden wäre auch die Korruption nicht an der Stelle in Afghanistan, wo sie ist.
Also das würde bedeuten, weniger Geld ins Land zu schicken, wäre eine Lösung?
Gezielter, projektgebundener, mit NGOs vor Ort zu arbeiten, von denen man weiß, dass sie die Hilfe dort tragen, wo es nötig ist. Humanitäre Hilfe und Unterstützung zu leisten, das wären die Punkte.
Sehen Sie sich in ferner Zukunft wieder in Afghanistan?
Ja, das auf jeden Fall. Also dafür habe ich einfach viel zu viele Freunde und Kolleginnen dort, um das nicht zu sehen. Also das gibt mir Hoffnung, das gibt natürlich auch denen Hoffnung, dass es so sein wird.
Ich habe mich entschlossen, mein zukünftiges Leben als Frau zu leben und so wird aus Matthias nun Hannah. Das sind die mutigen Sätze eines mutigen Menschen, der die ersten 47 Jahre seines Lebens im falschen Körper verbracht hat. Matthias Schubeck kam ohne Unterarme zur Welt. Er wurde ein international erfolgreicher Panflötist und erlebt jetzt seit einem Dreivierteljahr mit neuer und mit richtiger Identität.
Natürlich hat auch Corona für mich damit begonnen, dass auf einmal alle gebuchten und organisierten Konzerte weggefallen sind. Gleichzeitig hat mir das die Chance gegeben, wirklich den geplanten Weg sehr intensiv zu verfolgen und auch durchzusetzen. Das wäre während der laufenden Konzerte überhaupt nicht möglich gewesen. Da hätte ich auch aussetzen müssen, garantiert.
Der geplante Weg war die Geschlechtsumwandlung oder, wie es, glaube ich, medizinisch korrekt heißt, Geschlechtsangleichung.
Genau, also man sagt heute Geschlechtsangleichung, weil man davon ausgeht, man fühlt sich als Frau und es wird der Körper an das, was man praktisch ist, angeglichen. Ja, das war der geplante Weg.
Bist du jetzt mit allem durch? Also Geschlechtsumwandlung, ja. Geschlechtsangleichung, Operation, Hormonbehandlung?
Also mit vielen Dingen ist man lange nicht durch oder nie durch. Zum Beispiel Hormonbehandlung läuft das Leben lang. Bartentfernung läuft noch höchstwahrscheinlich 2 Jahre. Das ist alles sehr langwierig. Aber die wichtigsten OPs der Geschlechtsangleichung habe ich im November 2020 und Januar 2021 hinter mich gebracht.
Die entscheidende OP, war die schlussendlich nicht doch ein kleines bisschen angstbesetzt deshalb, weil dann gar nichts mehr rückgängig zu machen ist?
Nein, das war für mich überhaupt nicht so. Für mich war es ein ganz selbstverständlicher Schritt und ein logischer Schritt und auch ein sehr wichtiger Schritt. Aber ich muss gestehen, für mich nicht der allerwichtigste.
Welches war der wichtigste Schritt?
Als Hannah an die Öffentlichkeit zu gehen, als Hannah leben zu dürfen. Das war für mich das Allerwichtigste.
Was aber vor der Operation passiert ist, weil man, glaube ich, ein Jahr in diesem neuen Geschlecht und mit dieser neuen Identität auch im Alltag leben muss.
Ja, bei mir war es etwas weniger Zeit. Ich bin im Juli 2020 an die Öffentlichkeit getreten. Mit meinem offiziellen Outing in meinem ganz nahen Umfeld habe ich mich natürlich früher geoutet. Bei mir kamen noch andere medizinische Dinge dazu, dass die OP auch vorgezogen werden musste und verbunden wurde mit einer anderen OP.
Darf ich dir eine relativ unhöfliche Frage stellen?
Bitte.
Sind die Haare echt?
Nein, die sind nicht ganz echt. Sie sind teilweise echt.
Teilweise heißt?
Ich habe ein eingeflochtenes Haarteil, weil als Matthias hatte ich eine, ich sag mal, relativ durchschimmernde Stelle.
Eher Licht.
Eher lichtes Haar. Ah. Und ich habe eben überlegt, was ich als Lösung finde, um weiblich auszusehen. Und das ist ein eingeflochtenes Haarteil. Das ist also sozusagen halb mein eigenes Haar und die Lücken gefüllt.
Was ist mit dem Bartwuchs?
Der ist ein Problem, der ändert sich leider nicht durch die Hormonbehandlung. Ich bin in einer sehr aufwendigen Bartnadel-Epilation, Haarepilation, weil ich helles Haar habe, kann ich keine Laserentfernung machen und das ist sehr schmerzhaft, sehr lang und tatsächlich streitet man sich dann auch sehr viel mit der Krankenkasse um solche Dinge.
Apropos Krankenkasse, die Operation hat die bezahlt, oder?
Die Operation hat die bezahlt, im Moment geht es um die Bartentfernung.
Hanna Schlubeck ist ein in jeder Beziehung bemerkenswerter und beeindruckender Mensch. Sie kam als er ohne Unterarme und ohne Vorderfüße auf die Welt, machte Karriere als Planflötist, wurde ein höchst erfolgreicher Paralympics-Schwimmer und lebt jetzt nach geschlechtsangleichender Operation als Frau. Am Mittwoch war Hanna Schlubeck bei uns in SWR 1 Leute und hat ihre Musik mitgebracht.
Die ersten beiden habe ich, glaube ich, erkannt. Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart. Wer war die Nummer drei?
Dann Brahms Ungarischer Tanz.
Sind das jeweils Stücke, die die damaligen Komponisten auch für Panflöte geschrieben haben?
Nein, und das ist das Spannende bei der Panflöte. Die Panflöte ist eines der ältesten Instrumente, die es gibt, also bei den Blasinstrumenten auf jeden Fall. Aber die Komponisten der damaligen Zeit haben sie in dieser Form eigentlich nicht gekannt. Mhm. Wenn, dann war die Panflöte damals so ein Hirteninstrument mit wenigen Röhren. Mhm. Und es gibt so gut wie keine Originalkompositionen aus der Zeit.
Was ist das Besondere an der Panflöte und was war es, das dich, vermute, als Kind an diesem Instrument so gereizt hat?
Das Besondere finde ich bis heute die Einfachheit dieses Instruments und gleichzeitig diese große Vielfalt an musikalischen Möglichkeiten. Und die Panflöte hat sehr viel gemein mit der Art und Weise, wie man singt, mit der Stimme. Mhm. Und damals haben wir die Panflöte in einem Museum gefunden und wir haben natürlich auch ein bisschen geguckt, was ich als Behinderte spielen kann, welches Instrument überhaupt für mich in Frage kommt.
Also andere Blasinstrumente von der Flöte angefangen, über Klarinette, Querflöte mit den Armbehinderungen wäre nicht gegangen?
Genau, das wäre ein bisschen schwierig gewesen und es war eben der Zeitpunkt nach der musikalischen Früherziehung, wo alle anderen Blockflöte begonnen haben. Das ging bei mir natürlich nicht. Ja. Und dann haben wir eine Panflöte in einem Museum gefunden tatsächlich.
Wann war für dich klar, dass man da möglicherweise auch einen Beruf draus machen kann, sprich auch Geld verdienen kann?
Eigentlich in den letzten Jahren des Gymnasiums, weil ich da schon begonnen habe, als Jungstudentin damals auch neben dem Abitur schon Musik zu studieren. Ein ganz normales Musikstudium mit Nebenfach. Ich habe mit Ausnahmegenehmigung Gesang gemacht. Ich habe Instrumentalpädagogik, künstlerische Abschlussprüfung und zum Schluss auch das Konzertexamen mit der Panflöte gemacht, als erste Musikerin in Deutschland mit Hochschulabschluss auch.
Inzwischen eine insofern beeindruckende Bilanz, dass du auf deutlich mehr als 1000 Konzerte kommst?
Deutlich mehr als 1500, ja. Ich mache das ja jetzt auch schon seit 30 Jahren. Ich hatte theoretisch letztes Jahr mein 30-jähriges Konzertjubiläum, nur ich konnte keine Jubiläumskonzerte geben.
Ist das jetzt eigentlich komplett auf Null gegangen?
Ich bin ja sehr viel in der Kirchenmusikszene unterwegs. Das ist fast auf Null gegangen. Normalerweise habe ich bis zu 120 Konzerte im Jahr gegeben. Im letzten Jahr waren es, glaube ich, 7 oder so. In diesem Jahr waren es bisher 6. Es kommen noch 2 oder 3. Es ist schon sehr mager.
Wie bist du da finanziell über die Runden gekommen, wenn ich fragen darf?
Also es ist sehr schwierig. Ich habe das große Glück, einen großen Fankreis zu haben, der mich unterstützt. Familie, Freunde und natürlich eingeschränkt auch staatliche Leistungen, die aber teilweise schwierig sind.
Christoph Specht ist Arzt und Wissenschaftsjournalist und inzwischen der vielleicht bekannteste Medizinerklärer im deutschen Fernsehen. Specht versucht, aus der unfassbar großen Masse an Einzelinformationen die Essenz herauszufiltern. Also hat ihn Nicole Köster gefragt, ob die Schweizer Studie, wonach sich die Corona-Infektion von Jugendlichen in den letzten 10 Monaten verzehnfacht hat, auch auf Deutschland übertragbar ist.
Wir haben überhaupt sehr viele Zahlen in Deutschland nicht. Eines der Länder, die das wirklich sehr gut machen, ist England. Da gibt es sehr viel mehr von diesen Zahlen. Die sind in der Epidemiologie eher vor uns, was das Erheben auch von diesen Zahlen angeht. Wir würden es gerne wissen, aber es ist anzunehmen, dass es nicht sehr viel anders ist. Ein bisschen anders wird es sein, weil die Schulen auch so lange zu waren und die Kinder getrennt worden sind. Aber es zeigt etwas. Es zeigt eben, dass Kinder, was wir eigentlich schon seit langer Zeit jetzt wissen, im Allgemeinen keine schweren Symptome entwickeln. Sie infizieren sich, sie machen die Krankheit durch, meistens ohne Symptome und haben dann auch einen gewissen Immunschutz.
Es heißt ja auch allgemeinhin, Kinder haben nur eine geringe Rolle im Infektionsgeschehen. Mhm. Gibt es da neue Erkenntnisse?
Also die Kinder, tatsächlich war ja immer die Frage, sind sie Treiber der Infektion oder der Pandemie oder nicht? Man weiß, das wusste man ziemlich am Anfang schon, dass Kinder sich natürlich auch infizieren können und vor allen Dingen auch dann eine relativ hohe Viruslast im Rachen haben. Und damit davon muss man ausgehen, dass sie andere anstecken können. Es gibt eine schöne Untersuchung, die auch zeigt, wenn sich sehr kleine Kinder anstecken, dann stecken sie auch sehr gerne ihre Eltern an. Aber das ist auch logisch. Das liegt nicht an der hohen Viruslast, sondern einfach am engen Kontakt. Einen 6 Monate alten Säugling habe ich halt deutlich mehr im Arm, bin ich viel körperlich dichter als vielleicht bei einem 16-Jährigen.
Ergebnis von der Uni aus Zürich war, dass sich der Anteil von Schülern mit Antikörpern also erhöht hat, ist das im Grunde ein gutes Zeichen, um die Pandemie dann in den Griff zu bekommen?
Das ist ein gutes Zeichen und das ist auch die Reise, wo wir alle hingehen werden. Ich skizziere vielleicht mal ganz kurz, wie das so weitergehen wird. Da bin ich sehr sicher und wir können uns gerne dann in 2 Jahren nochmal treffen, ob es denn so wirklich gekommen ist. Wir werden nie eine komplette Immunität haben. Das ist bei Atemwegsinfekten selten der Fall. Es ist ein neues Virus, was wir so in dieser Art noch nicht kannten. Wir werden durch Impfung und durch natürliche Infektion, und zwar tatsächlich auch in jeder Person durch beides im Laufe der nächsten Jahre, immer wieder eine Teilimmunität entwickeln. Das Virus lässt sich das nicht gern gefallen und baut wieder eine neue Mutation bzw. eine neue Variante. Dann kommt unser Immunsystem wieder, erinnert sich, weil wir gerade vor 2, 3 Jahren vielleicht infiziert waren, daran und sagt, dich kenne ich schon, baut eben diese Antikörper, die es hat und baut gegen das neue, die neue Variante auch wieder Antikörper. Die gehen im Laufe der Zeit wieder ein bisschen verloren, danach kommen wieder neue nach. Das heißt, wir haben immer so eine Art Wettrüsten miteinander, aber erkranken nicht mehr wirklich schwer. Das wird die Reise sein und die Kinder haben den großen Vorteil, dass sie eine angeborene Immunabwehr haben, also wo sie nicht spezifisch auf Antikörper angewiesen sind und deswegen das Virus schon im Rachen sehr gut abtöten.
SWR1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag, jetzt mit Nicole Köster und mit einer Frau, die schon immer wusste oder schon immer ahnte, dass sie anders war und die mit 37 Jahren Gewissheit erhielt mit der Diagnose Autismus. Birke Opitz-Kittel fällt es schwer, Gefühle zu zeigen, Bindungen einzugehen, Vertrauen zu haben, Zwischentöne zu hören und Ironie zu verstehen. In dieser Woche war Birke Opitz-Kittel zusammen mit ihrer Tochter Miriam Leutegast von Nicole Köster.
Ein klassisches Symptom, sage ich mal so, dass ich schaue, ob der Herd auch aus ist. Ich bin sehr froh, wie meine Familie damit umgeht. Also es ist jetzt nicht so, dass dann einer sagt, jetzt stelle ich nicht so an, der Herd ist aus, komm, sondern sie lassen mich in Ruhe. Sie wissen, das ist einfach so. Oder sprechen höchstens mal ein paar beruhigende Worte, komm, ist alles in Ordnung. Oder ich schaue auch mit, nein, alles ist gut. Und zuletzt habe ich mir einfach dann einen Trick ausgedacht, dass ich mit dem Handy dann fotografiere, ob der Herd aus ist oder nicht. Aber das sind solche Sachen, oder habe ich was vergessen, die Tasche wird x-mal ein- und ausgepackt. Ja. Also einfach dieser Stressfaktor, allein das Haus zu verlassen.
Wobei das ja wahrscheinlich viele kennen, also ich kenne das auch, dass man denkt, oh Gott, habe ich die Kaffeemaschine an oder aus, ich weiß es nicht und so weiter. Das beschäftigt einen dann irgendwie den ganzen Tag. Das heißt, Sie wissen schon, welche Zwänge da auf Sie zukommen und können im Vorhinein reagieren?
Ja, schön wär's, ne? Also nur weil ich darum weiß, heißt es nicht, dass ich sie abschalten kann. Ich habe nur für mich gemerkt, je mehr Stress ich habe, desto mehr sind diese Zwänge da. Und je mehr ich dagegen ankämpfe, dann kommt halt irgendwas anderes, ja. Ich muss einfach gucken, dass ich meinen Tagesablauf wirklich so ruhig wie möglich, dass ich nicht so in Not komme, weil das ist tatsächlich dann in Not geraten.
Wir sagen uns ja immer, ach, wenn Stresssituationen kommen, erstmal tief durchatmen. Ist das was, was bei Ihnen hilft?
Also mein Psychologe würde es jetzt auch sagen, atmen, Frau Opitz-Kittel, atmen, das habe ich schon x-mal gehört, ja. Also wahrscheinlich würde es helfen, also ich atme jetzt einfach mal. Und ja, wie gesagt, das sind eben noch andere Situationen, wie Menschenansammlungen oder ich weiß jetzt hier am Stuttgarter Hauptbahnhof, ne, und ich kenne mich nicht aus, das war so, und ich weiß aber, die Miriam ist dabei, sie kennt sich auch nicht aus, aber irgendwie findet die sich zurecht, ohne in Panik zu geraten, ohne überfordert zu sein, schleust mich dann durch die Menge durch und das ist dann einfach schon eine große Erleichterung.
Ein Open-Air-Konzert mit vielen Menschen wäre für Sie wahrscheinlich eher Horror als
Horror.
Vergnügen.
Horror. Also nein. Also ich weiß zwar, dass es auch Autisten gibt, die das mögen. Ja, also mögen auch manche ins Fußballstadion zu gehen. Für mich nicht. Also Horror. Wenn man mich bestrafen will, dann steckt... Nee. Ja.
Kann es passieren, dass Sie mehrere Tage zu Hause sind, in der Wohnung und nicht rausgehen?
Ja. Also eigentlich muss es auch immer einen Grund geben, einen triftigen Grund. Und manchmal versuche ich auch selbst aus Vernunftsgründen zu sagen, du musst jetzt mal wieder raus, damit du das auch nicht verlernst. Also ist Quatsch, man verlernt es nicht. Aber trotzdem muss ich mich auch manchmal zwingen. Und dann ist es ganz gut, wenn ich immer irgendwelche Arzttermine oder so habe, aber dass ich wenigstens ab und zu mal das Haus verlasse. Weil ich habe schon die Tendenz dazu, mich zu Hause einzuigeln. Ja.
Jetzt haben Sie mit 37 die Diagnose bekommen. Hat sich seitdem etwas verändert? Können Sie dadurch, dass Sie es wissen, anders damit umgehen? Wie verhält sich das?
Also ich bin gnädiger mit mir geworden. Also es gibt Dinge, die ich mir auch selbst nicht verzeihen konnte. Ne? Wenn es dann heißt, ja, wir fahren jetzt in Urlaub oder wir machen einen Ausflug und ich sage, ja, ja, toll, weil ich mich wirklich freue. Aber es geht dann doch nicht. Und ich finde das, fand das immer furchtbar. Was mache ich, tue ich denn den Kindern an? Und jetzt weiß ich einfach, die Familie weiß es, ich weiß es, wir versuchen halt einfach eine Lösung B zu finden. Und die ist dann zum Beispiel, dass mein Mann dann halt sagt, okay, er macht das, ihm macht das nichts aus, die Kinder freuen sich. Und ich habe meine Ruhe sozusagen und es ist in Ordnung.
Bubi Heilemann ist Pop- und Rockfotograf und inzwischen selbst zur Legende geworden. Heilemann war verantwortlich für mehr als 250 Bravo-Titelbilder und Bravo-Starschnitte. Er war der Haus- und Hoffotograf von ABBA, die sich ja aktuell in dieser Woche zurückgemeldet haben. Er war 2 Jahre mit Alice Cooper auf Tournee. Er porträtierte die Beatles und die Stones und fotografierte Led Zeppelin und AC/DC.
Die habe ich auf der Kings Road mal fotografiert, nachdem sie ein Konzert gegeben haben in einem kleinen Club, dem Marquis Club in London. Und ich fand die so toll, dass ich erstens mit ihnen sofort auf der Kings Road Fotos gemacht habe, so richtig Gruppenbilder, die selten sind bei AC/DC. Und dann habe ich sie auch nach Deutschland geholt, das erste Mal. Und zwar in einem kleinen Club in München, PN, Hit House hieß das. Aha. Und nachdem die da so gut angekommen sind, habe ich sie auch mit nach Duisburg genommen, in die Rhein-Ruhr-Halle, da gab es so eine Bravo-Veranstaltung und da haben sie dann auch gespielt.
Dann haben Sie sehr oft Rod Stewart fotografiert mit dem Ergebnis, dass da auch, glaube ich, mindestens ein Bildband rausgekommen ist. Wenn Sie diesen Rod Stewart kurz mit 2, 3 Sätzen charakterisieren sollten, was fällt Ihnen ein?
Also Rod Stewart ist ein cooler Typ, er ist ja auch ein Schotte, er ist Fan von einem schottischen Fußballclub, aber richtig, ein richtiger Fan, der trägt auch privat solche Jogging-Klamotten, wo das Logo draufsteht.
Okay.
Und als ich ihn zum Beispiel einmal getroffen habe in Bremen, ich habe mich da immer an den Musikladen rangehängt und da war er auch so in solchen Klamotten gekleidet und spielte im Hof von dem Hotel mit sich alleine Fußball.
Sie haben auch Menschen fotografiert, die früh gestorben sind. Wir fangen an mit Jimi Hendrix. Sie haben den vermittelt durch irgendeine Plattenfirma, da war er noch sehr unbekannt, getroffen. Was war seine Reaktion, als er Sie gesehen hat?
Erstmal hat er sich gefreut, dass das war ja bekannt, wer Bravo ist, ja, nicht Heilemann. Und und dann hat er mir irgendwann in Hamburg, wo das Ganze stattfand, einen Joint angeboten. War dann mein erster in meinem Leben.
Den haben Sie angenommen?
Ja, klar.
Also Sie dürfen von sich sagen, Sie haben mit Jimi Hendrix einen Joint geraucht.
Richtig.
Okay. Jim Morrison, haben Sie den
auch? Ich hoffe, die Polizei steht nicht gleich vor der Tür.
Herr Heilemann, das ist verjährt.
Ach so, in Ordnung.
Jim Morrison,
Jim Morrison hatte ich nur ein ganz kleines, kurzes Vergnügen, nämlich in der Festhalle in Frankfurt.
Aha.
Da hatte mir der legendäre Veranstalter Fritz Rau das ermöglicht, dass ich hinter der Bühne mein kleines Studio aufbauen durfte. Und da hat dann die Band mehr oder weniger missmutig sich hingestellt.
Okay.
Aber es wurde gerade ein Titelbild auf einer großen internationalen Rockzeitung.
Die große Janis Joplin. Haben Sie die mal persönlich erlebt?
Im Lift von einem Luxushotel in London, wo ich immer sowieso wohnte, dem Royal Garden Hotel.
Okay.
Und ich traf sie im Lift, im, wie sagt man, Dressing Gown, also mit so einem Nachthemd mehr oder weniger. Und in der Tasche von dem Nachthemd steckte tatsächlich eine Flasche
Whisky.
Ja,
ja. Jim Beam, egal, irgendwas.
Genau, Southern Comfort, Entschuldigung.
Okay. Brian Jones, haben Sie den fotografiert?
Den habe ich dann nicht mehr erlebt, sondern ich habe das erste Konzert nach seinem Tod im Londoner Hyde Park begleitet. Und da war das erste Mal der neue Gitarrist dabei.
SWR1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit dem langjährigen Bravo-Fotografen Bubi Heilemann, der bei einigen SWR1-Hörerinnen und Hörern sehr sentimentale Erinnerungen ausgelöst hat. Bubi Heilemann hat tausende und abertausende Fotos gemacht. Das vielleicht wichtigste im Jahr 1969. John Lennon, Yoko Ono und ein paar Friedenstauben.
Das Foto halte ich auch ein bisschen in der Schublade, weil das finde ich so wichtig und so groß, dass ich es nicht so einfach verkaufe an jedermann, sondern das ist für, es war beispielsweise eine Doppelseite in Look und Live in Amerika.
Ja.
Und deswegen, das Foto ist jetzt nicht so, das promote ich auch nicht.
Wie ist es zu diesem Foto eigentlich gekommen?
Ja, ich habe eine Home Story mit John und Yoko machen können, und zwar in ihrem Schlösschen in Windsor.
Mhm.
Und ein ziemlich weitläufiges Ding. Und ich meine, wenn man eine Fotosession haben kann mit John Lennon, das ist ja weltbewegend.
Mhm.
Da habe ich mir sehr viel Gedanken vorher machen müssen, was mache ich mit dem? Man kann nicht zu dem Künstler sagen, du hör mal, ich komme und wir machen dann ein bisschen was, sondern das war bei uns so wie mit Fernsehproduktionen. Wir sind da mit 3 Lastwagen erschienen und hatten eine komplette Studio-Blitzanlage dabei und Stühle und weiß der Kuckuck und ein kleines Buffet und Champagner. Und der hat natürlich damit gerechnet, da kommt ein Fotograf, wie immer, so in England, die haben ihre Kamera dabei, um den Hals hängen und ein Blitzgerät und dann stell dich mal dahin und peng, dann geht der wieder.
Nach 10 Minuten.
Wir haben da richtig stundenlang produziert. Und unter anderem hatte ich mir ausgedacht, jetzt ist gerade so diese Friedensbewegung, die war da 69, da müsste man irgendwas, und er war ja auf diesem Trip da rund um die Gegend nach Amsterdam und nach Wien, wo er im Sack aufgetreten ist etc. Und da habe ich mir überlegt, was mit Frieden, was fällt mir da sofort ein? Friedenstauben.
Okay.
Und dann haben wir einen Züchter organisiert, der, wie gesagt, auch mit seinem Lastwagen kam, mit einem großen Korb und mit ungefähr 10, 12 weißen Tauben.
Ja.
Und dann haben wir eine weiße Hintergrundrolle in deren Eingangsbereich gehängt und dann haben wir das fotografiert und diese Tauben sind durch die Blitzgeräte aufgeflogen und haben sich ausgerechnet bei Yoko auf den Kopf und bei John auf die Schultern gesetzt.
Dieser John Lennon hat dann noch 11 Jahre gelebt, bis er dann im Dezember des Jahres 1980 getötet wurde, ermordet wurde. Sie kennen, glaube ich, das Haus, vor dem das passiert ist.
Genau, das Haus, wo er gewohnt hat, das war auch die Filmkulisse von Rosemary's Baby.
Oh Gott.
War ja auch eine sehr komische Story. Er hat da so einen Gedenkstein direkt gegenüber. Also also aktuell war ich dann auch mal da und habe gesehen.
Wenn Sie diesen John Lennon mit 2, 3 Sätzen charakterisieren müssten, wie er auf Sie gewirkt hat, was würde Ihnen da einfallen?
Also ich fand damals, der war mir sehr, sehr ähnlich.
Aha.
Also der war irgendwie super cool, relaxed. Der war ja mein Baujahr.
Ja.
Dann hatte der diese kreisrunden Brille.
Ja.
Die hatte ich auch. Ja. Ich wurde auch im Chicago Hilton von dem Doorman angehalten und ich möge doch ein Autogramm für seinen Enkel geben.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.